Ja, ich bin einverstanden, dass dieses Gespräch aufgenommen wird, liebes Zoom. Ich habe immer dieses Gefühl der leichten Aufregung in der Magengrube. Also es ist immer wieder schön, irgendwie die Bühne zu betreten. Irgendwie stehe ich heute an dem Punkt dieser Selbstorientierung in mir selbst. Also wie kann ich Selbstorientierung in mir selbst, sehr schön. Wie kann ich eigentlich unterscheiden zwischen echten Gedanken, die aus dem Inneren herauskommen und nur diesen Verstandeskonstruktionen? Also oftmals ist es relativ einfach, auch wenn die mächtig sind. Nämlich alles, was ich sollte und so, sind Verstandeskonstruktionen, also alles, was ich mir so vorhalte. Ja, und das, was ich von innen spüre, eben oftmals eigene tiefere Gedanken sind, die eher dem Gefühl oder dem Willen entspringen, also als Inspiration. Und dennoch ist es nicht so einfach, dem zu folgen. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum ist das eigentlich nicht so einfach, das zu unterscheiden und dem zu folgen? Denn wenn ich jetzt gucke, was entspringt so der Erinnerung an bisherige Lebenssituationen, dann kommen diese Gedanken auch von innen. Aber sie sind, ich habe heute was sehr Gutes gelesen, nämlich was Reaktion ist. Reaktion ist eine Wiederholung einer Aktion, die ich schon mal gemacht habe, auf Basis einer Erinnerung. Echtes Agieren entspringt also immer dem Augenblick und einer neuen Erfahrung, während das andere Reaktionen sind. Und das ist so ein bisschen das, was man sich schönreden kann, dass nämlich Tiere, die jetzt nicht durch den Menschen beeinflusst sind, eigentlich immer agieren, selbst wenn sie im Körper gespeicherte Reaktionen haben, agieren sie. Während wir oftmals durch diese Verstandeskonstruktionen reagieren und uns dann in einem Strudel, meistens einer Abwärtsspirale, im positiven Sinne einer Erfolgsspirale, der Erinnerung befinden, inklusive der Schmerzen. Und in dem Moment, wo diese Spirale anfängt, erscheinen diese Schmerzen so mächtig, dass sie ungeheuer real erscheinen. Obwohl das, woran wir uns erinnern, eigentlich vergangen ist und gar nichts unbedingt mit der Realität zu tun haben muss. Es hat nur ein ähnliches Muster. Aber würden wir eine andere Aktion wählen, könnte ein völlig anderes Ergebnis entstehen. Aber dadurch, dass wir die Wiederholung wählen, wählen wir im Grunde auch dasselbe Ergebnis und beschweren uns dann. Und das finde ich sehr spannend, den Punkt zu finden, oder auch sehr, nicht sehr einfach, wo ich mich gegen diese oder für etwas Neues entscheide und diesen Raum öffne. Und warum ich das sonst nicht tue, wenn ich das nicht bewusst mache.
Ja, Markus, wir sind ja jetzt spontan rein, das haben wir uns vorgenommen, ne? Diesmal das Thema nicht so schön vorher zu konstruieren, sondern ziemlich spontan reinzugehen ins Gespräch. Also jetzt hätten wir ein Thema.
Wie würdest du das benennen?
Naja, ich würde jetzt meins noch dazu setzen, also um den Verstand kommen. Also Thema Verstand, ne? Also du hast sozusagen die formelle Seite aufgezeigt oder einen Teil der formellen Seite. Ich finde zurzeit besonders spannend zu sehen, wie ich und die Menschen sozusagen so im weitesten Sinne, wie ich das so erlebe, dabei sind, den Verstand zu verlieren. Ich habe gerade gedacht an so ein Dichterwort, das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Also die findigen Tiere, die eigentlich an uns erleben, dass wir wenig zu Hause sind in der gedeuteten Welt.
Das ist Rilke, ne?
Ja, also die findigen Tiere, habe ich drüber nachgedacht, das kann man denn denen beobachten, wenn ich die Vögel hier beobachte oder die Katze, die hier rumstreucht und nach Vögeln sucht. Sie sind findig, also sie haben nicht diese. Man könnte ja sagen, die Verhaltensforschung findet dann auch die Muster bei den Tieren, ne? Aber das ist ja auch wieder eine Konstruktion. Also wenn man ein Tier offen beobachtet und nicht von der Muster, also wenn wir nicht von uns auf die Tiere schließen, dann haben wir eben was anderes vor uns in den Tieren, als wir sind, ne?
Da kommen wir zum ziemlich relevanten Punkt, also an was du gerade gesagt hast, nämlich wie beobachten wir eigentlich und wie analysieren wir eigentlich? Das heißt, wie benutzen wir unseren Verstand und wo setzen wir den in der Autorität unseres Wesens oder unseres Menschseins hin? Und so notwendig das irgendwie anscheinend auch war, den Verstand mit an Bord zu holen vor ein paar hundert Jahren, scheinen wir ihn zu einem Herrscher gemacht zu haben. Und zwar in einer Weise, fängt wieder an. Und zwar in einer Weise, dass der Verstand quasi mit seiner Erkenntnis das momentane Lebensgefühl überragt. Und im Grunde auch das Leben selbst als solches dann in Mustern interpretiert.
Ja, das ist ja das, was man sozusagen in meiner Jugendzeit war dieses noch, diese Musterbildung hat man noch Spießbürgertum genannt, ne? Also das waren die Angepassten, die immer gleich agieren und so, ne? Die Bürgerlichen, die Spießbürgerlichen, gegen die sich dann eine ganze Jugendbewegung erhoben hat, ne? Ja, wenn ich jetzt sozusagen in die Wirklichkeit gucke, dann habe ich das Gefühl, es gibt gewisse Ergebnisse dieser Revolution gegen das Bürgertum oder gegen diese Verstandeseingrenzung. Aber das Bewusstsein ist weiter gewachsen. Also wir sind nicht stehen geblieben. Und eigentlich sind wir jetzt in einer noch viel schlimmeren Spießbürgerlichkeit, also Verstandes Engführung drin als vor 50 Jahren oder so, ne? Also 68er, als die 68er Revolution begann.
Ja, ich würde sagen, also ich habe so zwei Gedanken gehabt, den Verstand zu verlieren, als du das als Thema von deiner Seite reingebracht hast. Das wäre mein Wunsch. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es genau das, wovor wir am meisten Angst haben, ne? Weil wir eben als moderne Menschen darauf geeicht sind, mit diesem Verstand alles zu bewegen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade aktuell die technische Entwicklung sehe, dann wird alles nur danach bewertet, was verstandesmäßig analysiert werden kann und wie ich mein Leben analytisch strukturieren kann. Also selbst wenn ich mir diese Self-Empowerment-Seminare anschaue, die Versprechen, die darin gemacht sind, geht es eigentlich immer um den Mind, also den Verstand. Wenn ich den jetzt nicht nur auf den reinen Intellekt beziehe, gegen den ich übrigens gar nichts habe, sondern den Verstand als Gesamtwerk, das ja durchaus kunstvoll und hilfreich sein kann, aber wenn ich den, wie ich das auch tue, zur Lebensführung nutze, dann lande ich im Grunde immer nur in Rücksicht und Vorsicht, aber nie im Moment.
Das hieße ja, wenn das stimmt, genau, weil auch die Vorsicht klappt ja nur unter Mustererkennung. Also, dass der Verstand, wenn man ihn zeitlich betrachtet, immer vergangen ist, also immer auf Vergangenem aufbaut, ne?
Absolut.
Das
Also
Spannende, was ich spannend finde, also im Gegensatz zu den älteren Kulturen, wo ja dieser Aufbau Lebenserfahrung war und wo die Alten eigentlich die Weisen waren. Das war ja sozusagen eigentlich das Leben der früheren Kulturen, ne? Also das heißt, die alt waren, hatten sozusagen, ja, wurden einfach die Weisen genannt.
Jetzt ist eigentlich, kann man, jetzt stellt sich aber eine Frage, weil wenn ich jetzt Erfahrung nehme, und sage, die Alten, die eben diesen Erfahrungsschatz gesammelt haben, dann ist ja eigentlich die ursächliche Bewegung über den Verstand, diese Muster, die der Alte in seinen Erfahrungen oder die Alte in ihren Erfahrungen gesammelt hat und deshalb an die jungen Menschen weitergibt, ja nichts anderes als eine Mustererkennung und zu erkennen und zu sagen, hör mal, das wird so nicht funktionieren.
Ja, das Spannende wäre jetzt an dem Punkt, also gibt
Nee,
es.
lass mich die Frage noch kurz formulieren. Das
Okay.
heißt, vielleicht hast du die schon intuitiv aufgenommen, aber vielleicht nicht die Zuhörerschaft, falls da eben jemand irgendwann zuhört. Wo unterscheidet sich das, was wir in Erfahrung als Mustererkennung betreiben, von der Mustererkennung des Verstandes oder der Mustererkennung durch die Wissenschaft, die im Grunde der extrapolierte und evolutionäre Verstand ist in Reinkultur heutzutage?
Ja, das Spannende, dass ja früher der Begriff der Weisheit da ist, ne? Jetzt könnte man ja die Frage stellen, ist das, was man früher Weisheit genannt hat, einfach sozusagen die strukturierte und gesammelte Lebenserfahrung oder geht sie darüber hinaus? Das andere, was spannend wäre, ich habe mich ja jetzt gerade mit Heidegger beschäftigt, ne, was du mir geschickt hast. Wenn Heidegger, was damals sehr viel Aufsehen erregt hat, sagt, dass die Wissenschaft nicht denkt. Das hat sehr viel Aufsehen erregt, weil die Wissenschaftler waren natürlich total, Moment, was? Wir denken nicht? Was soll das denn? Und er hat eigentlich genau das der Wissenschaft, er hat gesagt, es ist kein Vorwurf, sondern es ist ein Fakt, weil, sage ich jetzt mal dazu, die Wissenschaft auf der Verstandeslogik agiert. Und dadurch genau in dieser Formatsbildung drin bleibt und damit eigentlich gar nicht denkt.
Okay, das würde jetzt die Frage zurückverfolgen an den Ursprung, dass es unterschiedliche Arten von Denken gibt, die wir aber nicht unterscheiden.
Ja.
Und dass wir deshalb im Grunde keinen wirklichen Begriff davon haben, wie wir eigentlich der Herr im Hause sein können. Wir sind eigentlich ein Tyrann. Wir sind kein Herr im eigenen Hause, wir sind ein Tyrann.
Oder ein Sklave oder vielleicht gleichzeitig, ne? Ein
Gleichzeitig, gleichzeitig,
Sklave
gleichzeitig.
der
Also
Formatierung und ein
ich
Tyrann.
meine, wie definiert sich Wahnsinn, wenn ich sage, meine gesamte Lebenserfahrung, die Lebensqualität definiert sich über das, was ich fühle. Ja, in jedem Augenblick. Ob ich mich gut fühle, ob ich mich großartig fühle, ob ich mich schlecht fühle, ob ich Schmerzen fühle. Das heißt, ohne dieses Gefühl habe ich keine Erfahrung. Nur der Gedanke macht keine Erfahrung. Das Gefühl ist die Erfahrung. Egal, was ich tue, denke, selbst fühle, fühlt dann im Grunde zu einer Erfahrung. Also fühlen ist eigentlich die Erfahrung selbst. Wenn ich jetzt aber sage, ich will im Grunde, macht den Verstand so weit zum Herrscher, dass er in jedem Falle quasi das Gefühl nicht nur befördert, die positiven Gefühle, was sicherlich der Ursprung mal war, sondern so weit geht, dass wir inzwischen das Gefühl ausschließen und nur noch auf der Verstandesebene agieren, dann habe ich ja gar keine Erfahrung mehr. Ich habe ja gar keine Rückbindung mehr. Dann findet ja überhaupt kein Denken mehr statt. Kein eigentliches Denken.
Ja, deswegen kann man ja heute das Gefühl haben, also ein langes Leben führt auf jeden Fall nicht zu Weisheit, ne? Also das, was früher eigentlich mit eine gewisse Selbstverständlichkeit hat, dass ältere Menschen weise genannt werden können, ist also da heute überhaupt nicht gegeben. Also das Spannende ist ja bei dem, wenn man jetzt das bei dem Gefühl dazu nimmt, den Begriff der Erfahrung, dann könnte man ja sagen, die Erfahrung kommt eigentlich von Fahren. Also ich bin einen Weg gegangen. Das heißt, dem Erlebnis geht das Leben voraus. Das heißt, ich stelle mich dem Leben. Auch da kann man ja heute das Gefühl haben, also das ist ja einer der Begriffe, den du für mich in den letzten Jahren sehr stark ins Zentrum gesetzt hast, den Begriff des Abenteuers, der nicht nur darin besteht, irgendeine Action zu erleben, also irgendwas, irgendwelche Reizgefühle zu erleben, sondern sich etwas zu stellen, sich etwas zu stellen, was mich komplett fordert, in dem, wer ich bin. Also es ist dann die Frage, was ist denn der Inhalt des Gefühls? Weil das, was heute, wenn man sagt, das Denken ist zurückgegangen, was dem Gefühl heute zugrunde liegt, ist ja, würde ich jetzt sagen, im weitesten Sinne vom Konsum abgedeckt. Also man erlebt das Gefühl darin, ich konsumiere, also bin ich. Also in allen möglichen, in kleinen Genüssen, die Videos, das leckere Essen und so weiter und so fort. Ne? Das ist dann mein Gefühlsinhalt. Vielleicht noch die Lust, die sexuelle Lust und dann hört es auch irgendwann auf. Also das ist sozusagen sehr begrenzt. Deswegen wäre die Frage, ob man da bei dieser Erfahrungsfrage oder dieser Verstandesfrage eben das Abenteuer als dritte Dimension reinholen müsste.
Ich würde das Abenteuer, würde ich vielleicht erstmal im ersten Schritt gar nicht Abenteuer nennen, sondern Unsicherheit und Ungewissheit. Weil wenn ich es als Abenteuer definieren kann, dann bin ich ja schon einen Schritt weiter. Weil dann habe ich das, was mir entgegenkommt, positiv bewertet. Aber erstmal stecken wir, und da glaube ich, ist der auch, da habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, der Punkt ist gar nicht, dass der Verstand falsch ist in dem Sinne, sondern wir benutzen ihn entlang unserer Prioritäten. Und wir haben irgendwann die Priorität gesetzt, dass Sicherheit vor Wachstum kommt. Und wenn man genau hinschaut, dann hat sich irgendwann diese Sicherheit an dem Begriff, man könnte das fast gleichsetzen, dass das, was Wachstum befördert, haben wir Schwierigkeit genannt, und das, was Stillstand befördert, haben wir Sicherheit genannt. Ich meine, nehmen wir alleine mal die aktuelle Klimadebatte, ne? Wir wissen aufgrund des täglichen Ansehens in unserem Spiegel, dass ein ständiger Verwandlungsprozess, ein ständiger Wandel im Gange ist. Wir wissen anhand der Beobachtung, dass nichts so bleibt, wie es ist, und es sich permanent ändert. Trotzdem haben wir den Anspruch, dass irgendetwas gleich bleibt in unserer Umgebung, und wenn es nicht so ist, dann verfallen wir in Panik und suchen sofort nach Ursachen, warum denn das sich jetzt ändert. Also wie krank ist denn das, wenn ich doch jeden Tag etwas anderes habe? Wir schauen mit Panik auf einen Klimawandel, der erstmal nur bedeutet, dass vielleicht die Jahreszeiten 10 Tage früher anfangen oder 10 Tage später, oder dass dadurch, und wir extrapolieren sofort Schwierigkeiten, die wir daraus kommen sehen, weil wir diesen Wandel nicht akzeptieren, weil wir eigentlich diese Sicherheit haben wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber Kinder gehen aus dem Haus, wir werden irgendwann sterben. Es gibt diese Sicherheit überhaupt nicht. Trotzdem suggerieren wir uns die ganze Zeit, dass es sie geben muss, und suchen danach. Und merken gar nicht, wie wir uns damit selbst ein Gefängnis bauen, dass wir uns dann mit Technologie und Konsum eigentlich tapezieren, während es eigentlich nur um dieses Schrittes bedarf, wieder in die Schwierigkeit zu gehen und sie anzunehmen und sie als Chance zu begreifen und nicht mehr als Last.
Ich habe gestern kleine Klammer in irgendeiner Schlagzeile von der, genau, das war vom deutschen Wetterbericht. Die Eiszeit kommt, wurde gestern gepostet. Also wir leben da schon in lustigen Zeiten in der Beziehung.
Ich glaube, das ist gar nicht so falsch. Also ich glaube auch, dass eher eine Eiszeit kommt, als dass eine globale Erwärmung stattfindet. Aber wer weiß, vielleicht findet beides parallel statt. Keine
Das
Ahnung.
war jetzt dann eigentlich auf die nächsten Tage bezogen. Aber
Ach
es ist
so.
schon interessant an dem Punkt, also was du jetzt gesagt hast, dass wir inzwischen damit getriggert werden. Es verändert sich etwas. Also Extreme kommen, Hilfe. Wir wollen schön im Gleichgewicht bleiben. Nichts soll sich bewegen, es soll sich nichts verändern.
Ja, wir wollen eigentlich keinen Kontakt mehr. Also
Ja,
das
vor
ist
allem
ja auch
keine
hier.
Herausforderung. Keine Herausforderung, bitte. Nichts,
Ja,
womit
und
wir ringen müssen.
ich gehe noch weiter. Wir wollen keinen Kontakt mehr. Also jedes Mal, wenn ich in der U-Bahn fahre, in Bussen fahre, betrachte ich inzwischen die Leute, wie sie auf diese kleinen Computer schauen. Ja, und das sind inzwischen 80, 90%. Und von den restlichen 20% sind dann die Hälfte noch mit Musik aus ihrem kleinen Computer beschäftigt. Und nur ein ganz geringer Teil, also jeder Zehnte, hat überhaupt noch Kontakt zu seinem Nachbarn oder schaut ohne etwas in der Gegend rum.
Ja.
Die restlichen sind permanent abgelenkt und in ihrer Verstandeswelt. Denn es handelt sich dabei um eine suggerierte Erfahrung, um eine Verstandeswelt. Und der Kontakt, irgendwie überhaupt irgendwo anzustoßen, in Kontakt zu kommen, jemanden zu berühren wirklich, der wird immer mehr, geht der verloren. Und so ein Kontakt ist eben etwas, was nicht im Verstand stattfindet. Das ist auch eine Herausforderung, immer und immer wieder. Jeden Tag. Und solange wir das nicht so hatten mit dem Internet, das diesen Kontakt eigentlich verhindert, war das gar nicht so fühlbar, was für ein Risiko das eigentlich ist, mit jemand anders in Kontakt zu treten. Inzwischen ist das auch für mich fühlbar. Ne? Also es mag sicherlich daran liegen, dass die Zeiten etwas extremer geworden sind und vielleicht unterschwellig auch Aggressionen stärker sind, aber ich merke, dass die Barrieren zwischen den Menschen größer geworden sind. Jetzt bist du stumm.
Ich habe gerade gedacht, wir haben ja jetzt öfter schon in dem Gespräch etwas längere Pausen gehabt. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Kultur. Weil das gehört vielleicht auch zu den Dingen dazu, dass durch die Pause das Gefühl stärker rein kann. Also das wäre für mich schon eine Technik eigentlich, diesen Verstand zu unterlaufen, ne?
Ist eine gute Idee und eine gute Anregung.
Naja, die spannende Frage ist ja, also es gibt für mich eigentlich zwei spannende Fragen. Das eine ist, wenn wir jetzt richtig sind da auf unserer Spur, warum eskaliert denn jetzt dieser Verstand so zu einem Gefängnis in unserer Zeit? Erste Frage. Wobei ich übrigens diese Tendenzen schon erlebt habe, bevor es Handys gab, ne? Und Computer. Also ich habe die schon in den 90ern erlebt, als eigentlich die Digitalisierung noch gar nicht da war. Also das wäre die eine Frage, was führt eigentlich zu dieser sonderbaren Form des Verstandes, also dass es eigentlich immer schlimmer wird. Und die andere Frage ist die, was ist denn eigentlich der Verstand? Also warum macht der das denn überhaupt? Also warum fixiert der, warum hält er sich fest, warum will er sich nicht verändern?
Warum will der Verstand sich nicht verändern? Ich glaube, der Verstand kann sich gar nicht ändern. Der Verstand ist ja kein Wesen, sondern eigentlich nur ein Instrument. Das heißt, er besteht aus einer Fähigkeit, Analyse zu machen und daraus Ergebnisse, also Vorschläge zu generieren. Zumindest auf der Ebene, wie wir ihn nutzen. Und insofern kann er sich nicht ändern, sondern er hat eher das. Also vielleicht meinst du die Frage, wie kommt es, dass der Verstand von einem Instrument, das wir vielleicht vordringlich benutzt haben, zu einem absoluten Diktator geworden ist? Also zu einem wahnsinnigen Diktator, könnte man sagen. Und ich glaube, das kommt aufgrund der Prioritäten, die wir gesetzt haben.
Also vielleicht hilft es an dem Punkt, so ein Bild zu nehmen für die Werkzeugfrage. Finde ich mal wieder ganz interessant. Also, wenn man jetzt zum Beispiel das Messer nimmt, ne, das ist ein Werkzeug. Ich kann das Messer dazu benutzen, andere Leute abzustechen. Ich kann das Messer nutzen, um Butterbrote zu schmieren. oder Brot zu schneiden. Ich kann das Messer nutzen, um in der Chirurgie, um
Und zu
Menschen
operieren.
zu operieren. Das Messer ist immer das Messer. Also es hat immer dieselben, es ist immer dasselbe Werkzeug. Es schneidet. Aber das Wesentliche ist, wer damit aus welchen Absichten schneidet. Ne? Das ist ja genau das, was du angesprochen hast. Und dann wäre die Frage, warum ist diese Priorität entstanden, dass man jetzt mit dem Messer nur noch so umgeht und gar nicht mehr merkt, dass man damit auch andere Sachen machen kann.
Das ist wirklich interessant, ne? Also ich meine, auch wir benutzen ja jetzt unseren Verstand, um diesen Podcast zu führen, würde ich zumindest vermuten. Denn wie sollte das sonst anders gehen? Ich muss ja überlegen, nachdenken. Für mich findet also eher so eine Frage statt, um das Feld mal ein bisschen von der Analyse wegzubringen, würde die Frage stattfinden oder Platz haben können. Kann man, also es gibt den Begriff des Bewusstseins und des Verstandes. Und wo findet eigentlich das Denken statt? Das wirkliche Denken. Findet das im Verstand statt? Oder gibt es dann vielleicht noch einen Unterschied zwischen Verstand und Geist und oder Esprit, Spirit? Manchmal sind die Worte im Deutschen dann schon so besetzt, dass es sofort so was Abgehobenes bekommt. Aber der Geist, der so in der Begeisterung drin ist, der hat ja durchaus was sehr Irdisches, aber auch was Schönes und ist eine Erweiterung. Und da findet ja auch ein Denken statt. Und es gibt also unterschiedliche Arten von Denken, die direkt auch mit dem Gefühl in der positiven Weise verbunden sind. Und die vielleicht sogar aus dem Gefühl wie kleine Blubberblasen aufsteigen oder aus dem Willen. Das heißt also, wir ordnen das Denken immer dem Verstand zu, aber müssten wir nicht unterschiedliche Arten von Denken unterscheiden können, um überhaupt von dieser grundsätzlichen Fixierung auf den Verstand abzukommen und sagen zu können, es gibt ein, also der Begriff Bewusstsein erscheint mir da zu dünn, weil Bewusstsein ist ja jetzt und das beinhaltet keine Gedanken. Aber es gibt Gedanken. Und in dem Wort Gedanke steckt ja zum Beispiel ein Danke drin. Ja, also das Denken scheint auch mit dem Wort Danke irgendwie verbunden zu sein. Zumindest nicht weit entfernt. Also gibt es wohl eine Form des Denkens in uns, die ständig stattfindet, die wir aber vielleicht übersehen, die uns da hilfreicher sein könnte als die Analyse.
Ich hätte da ein sehr praktisches Beispiel. Das ist auch biografisch. Ich komme aus einem sehr ordentlichen Elternhaus, also da wurde auf war Ordnung sozusagen höchster Wert, also auch räumliche Ordnung im Haushalt, ne, in der Wohnung. Und ich war eigentlich schon immer auch in dieser Beziehung ein Chaot. Das heißt, ich war schon sehr früh in diesem Spannungsverhältnis von Ordnung und Chaos damit konfrontiert. Und ich habe dann irgendwann erlebt, also als ich dann in meinem eigenen, in meiner eigenen Wohnung war, dass es zwei Formen von Ordnung gibt. Die eine ist sozusagen die, ich sage jetzt mal ein bisschen negativ formuliert, ist die zwanghafte. Also ich räume mein Zimmer auf. Ich bringe alles in Ordnung. Das andere wäre die Frage, ich gestalte mein Zimmer. Also da, wo ich wohne, richte ich mich schön ein. Dann steht das Ganze unter einem ganz anderen Aspekt. Das heißt, ich bringe nicht mehr alles in Ordnung, damit es ordentlich ist und damit auch andere Leute sehen, ich bin ordentlich, sondern das Ordnen ist ein Gestalten. Das würde ich jetzt mal als Frage stellen, ist das nicht etwas, was den genau diesen Unterschied macht an dieser Verstandesdiktatur und dem eigentlichen Denken, dass das eigentliche Denken eben ein gestaltendes ist. und kein sortierendes, ordnendes.
Also ich würde ja noch einen Schritt weiter gehen. Ich stimme dir zu, dass das schon ein wesentlicher Unterschied ist und ein guter praktischer Beginnpunkt, ein Anfangspunkt,
Aber ein schönes Ziel, ne?
wo ich nichts machen muss, sondern einfach mich dann mal der Situation anders stelle. Ne? Das heißt, ich bin dann nicht außerhalb des Verstandes, sondern ich trete einfach, ich kappe auch nicht meine analytischen oder sonstigen Fähigkeiten, ich kämpfe gegen nichts, sondern ich wähle einfach einen anderen Betrachtungspunkt, einen anderen Hebel für mein Erleben an. Das ist so ein bisschen wie eine Übung, ne, die ich mache oder machen kann. Sie ist am Anfang ein bisschen unbequem, weil sie die gängigen Muster aufbricht und von mir etwas fordert, nämlich eine gewisse Eigenleistung. Ich bin selbst gefordert, wenn ich etwas gestalten will, ne? Und am Anfang erscheint mir das vielleicht sogar als Last, weil ich mir jetzt Gedanken machen muss, wie will ich das denn? Und ich habe vielleicht gar keine Idee. Und vorher wollte ich einfach nur Sauberkeit und Ordnung. Und die Gestaltung ist eher unbewusst gewesen, ne? Aber ich bin selbst so ein bisschen so ein schizophrener Geist oder so ein schizophrenes Wesen. Ich habe sowohl eine sehr ordentliche Veranlagung, als auch eine total chaotische. Und ich finde zur gleichen Zeit in mir. Und das wandert bei mir manchmal von dem einen Pol in das andere. Und es fällt mir unglaublich schwer, weil ich mich oftmals eben doch im Kopf befinde, dieses Ja zu mir zu sagen, weil dieses Ja oftmals sehr chaotisch ist, wäre, und darin den Wert von mir zu finden, weil er eben der gängigen Meinung oder der gängigen Haltung, die ich selbst für gut befinde, widerspricht. Und so kommt es, dass mich das Leben dann durch andere Weisen dazu zwingt, dieses Chaos herzustellen. Ja, indem ich dann einfach gar nicht die Kraft habe, jetzt aufzuräumen oder so. Und dann sammelt sich das an, wie Unrat. Und dann wäre es ja eigentlich so einfach, dieses Chaos zu beseitigen. Aber eigentlich finde ich ab einem gewissen Zeitpunkt auch eine gewisse Schönheit darin. Ich finde eine Schönheit darin. Und in dieser Schönheit wiederum finde ich ein Gefühl, was ich vorher nicht gefunden habe, einen Selbstbezug. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass das nicht im Einklang steht mit den gängigen Prinzipien, wie unsere Gesellschaft und unsere Welt funktioniert. Jetzt könnte man sagen, das ist unreif, weil es ein Widerstand ist. Ne? Das ist auch nochmal spannend. Wo bin ich im Widerstand? Wo bin ich da frei? Und es gibt immer diese Forderung, möglichst reif und frei zu sein und so. Und ich kann es alles nicht mehr hören, weil wir sind da, wo wir sind. Woanders finden wir uns nicht. Und dieser ständige Anspruch, irgendetwas besser, schöner, weiter, tiefer, höher zu machen, hat sich inzwischen auch auf den Kontakt mit uns selbst bezogen, dass wir, bevor wir eigentlich in Kontakt treten, erstmal uns optimieren müssen. Und schon sind wir wieder in der Verstandeswelt. Denn alles, was Optimierung angeht, ist Verstand. Es ist Verstand.
Ja, weil es aus der Normierung kommt, ne? Es entspricht,
Genau.
entspringt einem normierten Prinzip, ne?
Und wir merken gar nicht mehr, wie durch diese Technisierung die ganze Softwarelogik der Optimierung, wo ich von einem Ding rede, das ich tatsächlich in seiner Funktion optimieren kann, das auf den Menschen übertrage und ihn damit zu einem Gegenstand mache, weil ich ihn optimieren kann. Die Verachtung, die darin liegt, die ist überhaupt nicht messbar.
Ich sehe gerade, unsere Zeit neigt sich jetzt schon dem Ende zu. Also, ich finde jetzt zwei interessante Punkte. Einmal, das, was du jetzt eigentlich angesprochen hast, es scheint nötig zu sein, das zu durchdenken, also sich das klarzumachen, wo man eigentlich drin ist. Das ist, glaube ich, der eine Weg. Der andere Weg wäre der, den du auch genannt hast, mit dem Üben. Also ich finde es wunderbar. Jetzt zum Beispiel der eigene Raum, die eigene Wohnung, das eigene Zimmer. Da habe ich das eigentlich ständig vor mir, das Bild meiner Tätigkeit. Also ist mein Zimmer konform eingerichtet, 0815, ist es individualisiert. Dann, da komme ich zum Beispiel oft dran, wenn ich mir mein Zimmer angucke, ist diese Individualisierung, also das, ich glaube, ich habe schon ein individuelles Zimmer, aber es ist noch die Vorstellung meiner Individualität. Oder bin ich das wirklich? Also geht das wirklich mit mir zusammen? Ist das sozusagen, ist das wesentlich für mich, was ich da um mich herum in meinem Zimmer gestalte? Strengt mich das Aufräumen an, weil ich es als Last erlebe? Oder macht es mir Freude zu gestalten, weil ich eigentlich genau darin mich selber spüre in der Gestaltung?
Ich würde dem noch etwas hinzugesellen. Es gibt nicht nur die praktische Übung, sondern auch die, ich nenne sie mal Verstandes- oder geistige Übung, in der ich mich im Moment befinde. Wir haben sehr starke Emotionen, die aufgrund von Erinnerungen uns in die Muster alter Verhaltensweisen zurückdrängen. Weil wir sofort meinen, wenn ein Muster übereinstimmt, dass dasselbe wieder passiert. Und wir fühlen den Schmerz von Verlust, von allem Möglichen sofort wiederkehrend. Jetzt gibt es eine, einfach mal nur als Gedanken, als einen kraftvollen Gedanken, nämlich das ist eine Fähigkeit, die der Verstand hat, einen kraftvollen Gedanken in den Fokus zu nehmen, zu formulieren und ihn als, nicht als Affirmation, sondern wirklich mal ernst zu nehmen als Möglichkeit und nicht nur sondern ihm diesem Gefühl, diesem Sog, diesem Strudel der Charybdis quasi entgegenzusetzen. Und der Gedanke wäre, dass alles, was passiert, immer zu unseren Gunsten ist. Selbst wenn wir es im Moment nicht erkennen. Es ist immer die beste Möglichkeit, die aus unserer Wahl heraus passiert. Damit bin ich gehalten, nicht theoretisch zu theoretisieren, was ist jetzt das Schöne daran, sondern im Kontakt mit den negativen Emotionen, die ich habe, bin ich plötzlich aufgefordert, mich dieser Kraft entgegenzustellen und zu sagen, nein, oder ich sehe die Möglichkeit, ich sehe die Freiheit darin, wie du das immer nennst, die offene Zukunft winkt, egal was passiert. Es gibt keine geschlossene Zukunft. Und in dem Moment, wo ich aber etwas aufgrund der Vergangenheit als abgeschlossen sehe, schließe ich die Zukunft. Während ich in dem Moment, wo ich sage, egal was passiert ist, es ist jetzt so, wie es ist, aber das heißt gar nichts. Weil wenn ich das keine Story draus mache, dann habe ich die Möglichkeit, mit dem Glauben, dass das, was passiert, immer das Beste ist, was möglich ist, weiterzugehen und wieder Vertrauen zu schöpfen. Und jetzt sind wir bei dem Thema von gestern.
Genau.
Vertrauen.
Wir haben jetzt noch 60 Sekunden. Ich würde nochmal das, was bei dem, was du gesagt hast, nochmal unterstreichen, den Zugang. Kraftvoll. Also kraftvolle Gedanken. Weil wenn der nicht kraftvoll genug ist, wird es sofort wieder weggeschwemmt. Also dann kommt sozusagen die nächste Welle und zack, ist es wieder weg. Also das wäre, und das ist gar nicht so einfach, kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Also auch das muss man sich erstmal klar machen. Ich brauche den kraftvollen Gedanken. Ja, gut.
Ja, zweiter Podcast vorbei. Ganz anders gelaufen als gedacht. Vielen Dank,
Ja,
Hans-Ulrich.
ich danke dir.
Okay, tschüss.
Tschüss.